suddenly I was in the music business. I didn't plan that. Nobody could have planned that one.
Plötzlich war er Musiker und hatte das nicht geplant, sagt er, der von seiner Ausbildung her ursprünglich Grafikdesigner war. Und dann sagt er noch den bekenntnishaften Kernsatz des erfahrenen Musikers, der alles im Musikbusiness erlebt hat. Freundschaft und Familie sind wichtiger als alle Musik, als alle Kunst oder sonst etwas.
Friendship and the family. It's more important than all the music, all the arts, anything.
Unter Kennern gilt er als einer der wenigen deutschen Musiker, die in der internationalen Pop-Rock-Musik wahrhaft Bedeutung erlangt haben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des Musikers, Bassisten, Produzenten und Grafikdesigners Klaus Fuhrmann, der am 29. April 1938 in Berlin geboren wurde, also gerade seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Er gehört zu den am meisten unterschätzten Musikern in Deutschland, was sicher auch daran lag, dass er als bescheidener Mensch sich meist im Hintergrund hielt, aber von Weltstars als Begleitmusiker hoch geschätzt wurde. So war er Gründungsmitglied der Plastic Ono Band, spielte Bass auf fast allen Lennon-Alben, arbeitete mit George Harrison, Ringo Starr zusammen, stand mit Eric Clapton, B.B. King, Ravi Shankar und Bob Dylan auf der Bühne, spielte Bass für Manfred Mann, Donovan, Leon Russell, Gary Wright, Peter Frampton, Lou Reed, Harry Nilsson, Carly Simon, Art Garfunkel, Keith Moon, Randy Newman, Klaus Doldinger, Marius Müller-Westernhagen und so weiter. Er produzierte den Trio-Welthit Da, Da, Da und kreierte als Grafiker das berühmte, geradezu ikonografische Cover des Beatles-Albums Revolver, um nur ein paar Stationen aus seiner künstlerischen Vita zu nennen. Wer sonst in Deutschland könnte mit einer solchen Popmusikgeschichte aufwarten? Und dass er auch zu seinen Überzeugungen steht und Haltung beweist, das zeigte sich erst kürzlich, als er den Echo-Ehrenpreis für sein Lebenswerk wieder zurückgab, weil bei der gleichen Echo-Preisverleihung auch zwei deutsche Rapper mit einem Echo ausgezeichnet wurden, und zwar für ein Album, das antisemitische, frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Texte enthält. Als Musiker trat er 2009 zum ersten Mal aus dem Schatten des Begleitmusiker-Daseins mit seinem ersten eigenen Soloalbum, bei dem er allerdings wieder ganz bescheiden überwiegend die Begleitrolle übernahm für Stars wie Paul McCartney, Ringo Starr, Bonnie Bramlett, Don Preston, Yusuf Islam, formerly known as Cat Stevens und andere. Zu den anderen gehören der Sänger Mike Dabo, der Gitarrist Tom McGinnis und der Pianist-Organist Mike Hug, mit denen Klaus Fuhrmann von 1966 bis 1968 in der Band von Manfred Mann gespielt hatte und an mehreren Welthits beteiligt war, wie Ha Ha, Seth the Clown oder Mighty Quinn, dem von Bob Dylan geschriebenen Song Quinn the Eskimo. Eine Reminiszenz an das Frühjahr 1968, als Klaus Fuhrmann Mitglied der Band von Manfred Mann war, die damals in England und auch in Deutschland einen Nummer 1-Hit hatte mit dem Dylan-Song Mighty Quinn, hier zu hören in der Neueinspielung von Klaus Fuhrmann und seinen alten Kumpels The Manfreds wie sich die alte, 1991 wieder reformierte Begleitband von Manfred Mann nennt. In der Originalfassung von Manfred Mann spielte Klaus Fuhrmann nicht nur den Bass, sondern auch das Flötenthema im Song Intro. Hier nur kurz angespielt war das 1968 die Originalfassung des Manfred Mann-Hits Mighty Quinn, an dem Klaus Fuhrmann als Bassist und Flötist beteiligt war. 1968 war Klaus Fuhrmann in der britischen Musikszene ein hochgeschätzter Bassist. Auch John Mayle, die Hollies und Moody Blues hatten sich darum bemüht, ihn als Bassist zu gewinnen. Und als Grafiker hatte er 2 Jahre zuvor den Coup seines Lebens gelandet. Seit 1960, seit den Tagen der Beatles in Hamburg, bestand eine stabile Freundschaft zwischen Klaus Fuhrmann und den 4 Beatles und der Kontakt wurde auch aufrechterhalten, als die Beatles in England zur größten Band der 60er Jahre aufgestiegen waren. Im Frühsommer 1966 erhielt Klaus Fuhrmann einen Anruf von John Lennon, der sich an die grafischen Fähigkeiten von Klaus Fuhrmann erinnerte. Die Beatles waren gerade auf der Suche nach einem originellen Covermotiv für ihr neues, musikalisch höchst anspruchsvolles Album, das im August unter dem Titel Revolver herauskommen sollte. Paul McCartney erinnerte sich Jahrzehnte später nicht mehr daran, wer Klaus Fuhrmann auf das Cover angesprochen hatte, aber der Angesprochene selbst weiß noch ganz genau, wer ihn angerufen hatte.
I'm not sure how the idea came about, but it was like, would you see if you can come up with the cover? I'm not sure who asked him.
John called me and said, Klaus, do you have an idea?
John Lennon fragte Fuhrmann also, ob er eine Idee hätte für das Cover ihres neuen Albums und er solle doch mal ins Studio kommen und sich anhören, was sie gerade musikalisch machen würden. Klaus Fuhrmann hatte erst Bammel vor dieser Herausforderung, schließlich hatte er nach seinem Umzug nach London Ende 1963 so gut wie nichts mehr mit Grafik zu tun gehabt, außer einem ganz kurzen Job in einer Londoner Werbeagentur, um seine Miete zahlen zu können. Er hatte sich ja eindeutig für die Musik und gegen den Job als Grafiker entschieden. Aber natürlich war das Angebot von John Lennon extrem verlockend. Schließlich waren die Beatles die Könige des damaligen Pop und jedes ihrer Alben wurde mit Spannung erwartet und hatte bereits vor der Veröffentlichung den Status des Topsellers und Mega-Erfolges, auch wenn niemand wissen konnte, was da musikalisch passieren würde. Klaus Fuhrmann besuchte die Beatles im Studio und was er hörte, überstieg seine Erwartungen. Titel wie Tomorrow Never Knows waren revolutionär zum damaligen Zeitpunkt und ihm wurde klar, er musste grafisch etwas Avantgardistisches erfinden. Nach verschiedenen ersten Entwürfen hatte er die entscheidenden Ideen. Erstens schwarz-weiß. Zweitens, das Cover soll gezeichnet und kollagiert sein. Und drittens, das Motiv, die Haare und die Köpfe der Fab Four, aus denen quasi Ideen und Fotos herauswachsen. Sein Entwurf kam bei allen gut an. Und der Beatles-Manager Brian Epstein, der befürchtete, die komplexe Musik könne von den Fans nicht verstanden und deshalb abgelehnt werden, so erzählte es Klaus Fuhrmann in einem Interview mit dem englischen Guardian, Epstein habe ihn gelobt für das Cover, er sei nun beruhigt, weil nun eine optische Brücke zwischen der anspruchsvollen Musik auf der einen Seite und den Fans und Käufern auf der anderen durch sein fantasievolles Cover vermittelnd geschlagen worden sei.
He came up to me and said, Klaus, you gapped the bridge between the music and the public. That cover is perfect and now I'm relieved and I know the people are gonna accept this music.
Lay down all but surrender to the void.
Für die Gestaltung des Revolver-Covers erhielt Klaus Voormann 1967 einen Grammy. Weitere Aufträge für das grafische Design und die Covergestaltung sollten folgen. Für das Album Idea der Bee Gees von 1968 entwarf Klaus Voormann das Coverkonzept, später ebenso für Alben von Gary Wright, Spooky Tooth, Ringo Starr, Jackie Lomax und Harry Nilsson. 1981 dann für Heinz-Rudolf Kunze, Passport und Marius Müller-Westernhagen. Und natürlich nicht zu vergessen die Coverarbeiten für die drei Anthology-Doppelalben der Beatles 1995 und 96. Die Beatles, das war ja auch die Band, in der er am allerliebsten auch als Bassist mitgemacht hätte, was ja auch fast geklappt hätte. So geht jedenfalls die Mär. Als Klaus Voormann 1960 als Grafiker für die Fernsehzeitschrift Hör zu des Springer Verlags in Hamburg arbeitete, zog er abends gerne durch die Kneipenszene der Reeperbahn. Und dort im Kaiserkeller lernte er die damals noch völlig unbekannten Beatles kennen und befreundete sich mit ihnen. Vor allem mit dem damaligen Bassisten der Beatles, dem Kunststudenten Stuart Sutcliffe, verstand er sich auf Anhieb. Weil Stuart bei den langen Nachtsessions am frühen Morgen nicht immer Lust hatte, Bass zu spielen, sondern lieber auf der Couch bei den Mädels saß, vor allem bei Astrid Kircher, einer Freundin von Klaus Voormann, in die sich Stuart Sutcliffe verliebte, was letztlich zur Trennung von den Beatles führte, weil Stuart Sutcliffe nicht mit den Beatles zurück nach England gehen wollte, sondern bei Astrid in Hamburg blieb. Jedenfalls geschah es, dass Stuart während des laufenden Gigs der Beatles im Kaiserkeller irgendwann in den frühen Morgenstunden von der Bühne ging und den Bass dem verdutzten Klaus Voormann in den Schoß legte mit der Aufforderung, für ihn weiterzuspielen, was Klaus Voormann dann auch tat. Aber weil er noch nicht richtig Bass spielen konnte, ging er nicht auf die Bühne, sondern blieb auf seinem Platz vor der Bühne sitzen und spielte von dort seine ersten Basstöne mit den Beatles. Man gab den Fats Domino-Song I'm in Love Again. Und diese Geschichte erzählte Klaus Voormann dem englischen Guardian.
So he just didn't want to play anymore. He wanted to sit with Astrid on the sofa and do a little necking, you know. So he gave the bass to me and said, come on Klaus, you play now.
Yes.
And that bass into my hand. Yeah. So I didn't dare go up on stage. They all said, come up on stage. John said, come. And I didn't do that. It was early morning hours, so the club wasn't really full.
Yeah.
It wasn't packed with people. Yeah. So it was okay. So I sat in front of the stage. So I sat here. There was the band. And the first song was a Fat Domino song. And Paul said, I'm in love again. So I was just playing the bass. And I told Paul that.
Yes.
And he said, that's a great idea. Yeah. Let's do it.
In Erinnerung an dieses historische Ereignis, dass Klaus Voormann 1960 Bass bei den Beatles spielte, wünschte sich Klaus von Paul McCartney, diesen Fats Domino-Song für sein Album A Sideman's Journey neu aufzunehmen. So kam es, dass Klaus Voormann mit Paul McCartney und Ringo Starr gemeinsam I'm in Love Again für das Album von 2009 nochmals zusammen spielte.
Yes, me, I'm love. Yes, I do, and I'm saving all my loving just for you. Need your loving and I need it bad. Strike a dawn with going mad. Ooh, baby, ooh, wee. Baby, won't you give your love to me? Eeny, meeny, and miny, moe. Don't be no one around no more. Ooh, baby.
Gesang, Piano, E-Gitarre, Akustikgitarre, Orgel, Paul McCartney, Schlagzeug, Ringo Starr und Bass, Klaus Voormann. Das ist die Besetzung bei dieser Aufnahme des Fats Domino Songs I'm in Love Again, eingespielt im privaten Hock Hill Studio von Paul McCartney für das Soloalbum A Sideman's Journey von Klaus Voormann and Friends als Reminiszenz an den historischen Augenblick, als Klaus Fuhrmann 1960 eben diesen Song mit den Beatles im Hamburger Kaiserkeller spielte, weil der damalige Beatles-Bassist Stuart Sutcliffe von der Bühne gegangen war und seinen Bass dem überraschten Klaus Fuhrmann in die Hand gedrückt hatte. Übrigens nicht nur, weil Stuart keine Lust mehr hatte und lieber bei seiner Freundin Astrid Kircher in der Ecke sitzen wollte, sondern auch, weil der gemeine Herr Lennon den technisch nicht sehr versierten Bassisten Sutcliffe auf offener Bühne mal wieder gehänselt hatte. Weil Stuart Sutcliffe beschlossen hatte, seine ohnehin nicht sehr erfreuliche Karriere als Bassist zu beenden und die Beatles zu verlassen, um sein Kunststudium in Hamburg fortzusetzen, und weil er auch seinen Bass schon an Klaus Fuhrmann verkauft hatte und die Beatles nun ohne Bassisten dastanden, dann nahm sich Klaus Fuhrmann ein Herz und fragte John Lennon, den damaligen Anführer der Beatles, ob er Klaus denn nicht anstelle von Stuart Sutcliffe als Bassist bei den Beatles einsteigen könnte. Lennon soll geantwortet haben: "Sorry, Klaus, Paul hat sich schon einen Bass gekauft, er wird künftig bei uns Bass spielen." Auch trotz dieser Absage beschloss Klaus Fuhrmann, Bassist zu werden und gab 3 Jahre später seinen Grafikerjob bei der Hör zu auf und zog nach London, um dort Berufsmusiker zu werden. Im Herbst-Winter 1963 wohnte Klaus Fuhrmann kurzzeitig in einem Apartment mit Ringo und George Harrison zusammen und bezog dann ein eigenes Apartment, nachdem er einen Job als Grafiker bei einer Werbeagentur gefunden hatte. 1964 gründete er seine erste Beatband The Eyes, aus der 1965 das Trio Paddy, Klaus und Gilbert hervorging. Paddy Chambers war Sänger und Gitarrist des Trios, Gibson Kemp war der Schlagzeuger und Klaus Fuhrmann spielte den Bass. In dieser Besetzung erschien 1965 die Single I Wanna Know mit überraschend eigenwilligen Sounds und Riffs, musikalisch durchaus originell für das Jahr 1965.
I wanna know if you don't love me anymore. I wanna know, I'm feeling downhearted. I wanna know why you don't kiss me like before. If you don't care, tell me now. I wanna know, since the day that I met you, there's been no one but you. Gotta know if it's over, gotta know if we're through. All I want is an answer, so don't tell me no lie. Either say that you want me, or else it's goodbye. I wanna know if you have found somebody new. Give me a clue why you are so cold now. I'm not the kind of guy to mess with, so beware. If you don't care, tell me now. I wanna know.
Dies ist eine von 3 musikalisch durchaus achtbaren Singles, die Klaus Fuhrmann mit seinem Trio Paddy, Klaus und Gibson zwischen 1965 und 66 veröffentlichte. Keiner allerdings war ein nennenswerter Erfolg beschieden, obwohl das Trio bei der Firma des Beatles-Managers Brian Epstein unter Vertrag stand. Aber Brian Epstein war offenbar zu sehr mit der gerade explodierenden Karriere der Beatles beschäftigt, um sich um Klaus Fuhrmanns Trio kümmern zu können. Deshalb löste sich das erfolglose Trio auf und Klaus Fuhrmann übernahm in der Band von Manfred Mann den Platz des Bassisten Jack Bruce, der mit Eric Clapton und Ginger Baker gerade die Supergroup Cream gegründet hatte. Über seine Zeit mit Manfred Mann schrieb Klaus Fuhrmann in seinem Buch »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John?« Zitat: »Ich weiß, dass mich besonders in Deutschland viele aus der Manfred Mann-Zeit kennen. Es mag vielleicht jetzt enttäuschend klingen, aber ich kann nicht sagen, dass es für mich die musikalische Erfüllung war. Zugegeben, wir waren sehr erfolgreich, aber es war mir persönlich alles zu seicht und kommerziell, nicht Fisch und nicht Fleisch. Im Gegensatz zu den Beatles war da nie dieser erdige und satte Rock'n'Roll-Sound. Bei Manfred Mann war alles geplant und kalkuliert, zugegeben auf sehr professionelle Art. Aber es fehlte die innige Beziehung untereinander, das Lebendige und Spontane. Es fehlte der tiefe Blues, der echte Rock'n'Roll. Im Frühjahr 1969 löste sich die Band auf. Zum Abschied gab es noch den Hit Raga Muffin Man, Zitat Ende. Klaus Fuhrmann spielte hier einen melodiösen, immer wieder absteigenden Basslauf. Raga Muffin Man war die letzte Single, die Klaus Fuhrmann als Bassist 1969 mit Manfred Mann einspielte. Danach löste sich die Band auf. Manfred Mann gründete seine Band Chapter 3 und später die Earth Band. Und Klaus Fuhrmann stieg am 13. September 1969 in den Rock-Olymp auf. Denn an diesem Tag stand er gemeinsam mit John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton und Schlagzeuger Alan White auf der Bühne in Toronto. Klaus Fuhrmann gehörte damit als Gründungsmitglied zur Plastic Ono Band, die einen Tag zuvor von John Lennon aus der Taufe gehoben worden war. Die in Windeseile zusammengetrommelte Band probte im Flugzeug während des Flugs von London nach Kanada. John Lennon hatte sich kurzfristig überreden lassen, beim Festival Toronto Rock'n'Roll Revival als Hauptact mitzumachen. In seinem Buch »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John?« beschreibt Klaus Fuhrmann, wie John Lennon versuchte, seine Begleitmusiker im Flugzeug auf den kaum geprobten Auftritt vorzubereiten. Zitat: John versuchte uns nun äußerst schonend auf etwas einzustimmen, doch keiner von uns hatte nur den blassesten Schimmer, was er eigentlich meinte. Wisst ihr, sagte er, dieser Auftritt wird nicht nur ein Rock'n'Roll-Gig sein. Wir werden eine Menge Spaß haben, klar doch, aber unser eigenes Anliegen, also der Grund, warum wir überhaupt die Plastic Ono Band aus der Taufe gehoben haben, ist, dass wir unsere Message unter das Volk bringen möchten. Versteht ihr, was ich meine? Wir verstanden sehr wohl, was John versuchte uns klarzumachen. Zu sehr waren er und Yoko bereits in politische Aktionen eingebunden. Für die beiden zählten Kunst und Musik größtenteils als Vehikel, um den Menschen auf diesem Planeten diese Love-and-Peace-Botschaft nahezubringen und wenn es sein musste, auf sehr provokative Art. Für John und Yoko war Toronto nur eine weitere Plattform. Ja, es war ein Kampf, den sie führten gegen die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs, gegen Machtgier und Korruption, gegen Völkermord. Die Plastic Ono Band sollte ihre Waffe sein. Und was sind das für Songs, die Yoko singen wird, wollten wir dann noch gerne wissen. Na ja, wie soll ich euch das erklären? Also es ist ganz easy, wirklich ganz easy. Normalerweise hat man als Band einen richtigen Soundcheck und die Möglichkeit, die Stücke lange genug auf der jeweiligen Bühne zu proben. Nicht so die Plastic Ono Band, die sprang ins eiskalte Wasser. Wir schnallten uns die Gitarrengurte um und folgten John und Yoko, um von Kim, dem Ansager, zur Bühne geleitet zu werden. Nach ein paar Schritten stoppte John und fing plötzlich an, hysterisch zu lachen. »Wait a minute, ich muss mal ganz kurz, Und bevor wir wussten, was geschah, rannte John um die Ecke und übergab sich fürchterlich. »Oh Gott«, dachte ich, »bitte nicht auf den schönen weißen Anzug.« Als ob nichts gewesen wäre, kam er zurück und rief, »Okay, lads, let's go.« Mich wunderte überhaupt nichts mehr und so dattelten wir hinter ihm her. Kim kündigte uns an und das Publikum bereitete uns einen sensationellen Empfang. Nachdem John eingezählt hatte, rockten wir los, als ob wir um unser Leben zu spielen hätten. Wir verständigten uns per Blickkontakt und es dauerte nur Sekunden und wir wussten, wir hatten den Ball im Spiel. Es war uns völlig wurscht, welche Fehler wir machten, welche Einsätze wir verpassten, welchen Akkord wir falsch spielten. Die Chemie stimmte. John stand da in seinen schneeweißen Klamotten und wirkte plötzlich auf mich wie ein Fels in der Brandung. Was hatte der Kerl doch für eine Courage? Es war wirklich eine Bombenstimmung, zumindest noch. Zitat Ende. Sie spielten den Yeah Blues, der hier im Hintergrund zu hören war, und anschließend den neuen Song Cold Turkey.
Latino style. Feet are so heavy, so is my head. Wish I was a baby.
John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Klaus Fuhrmann und Alan White live am 13. September 1969 in Toronto. Nach diesem Lennon-Song Cold Turkey, bei dem Yoko Ono schon auf ihre eigene Weise im Hintergrund halb schreiend, halb jammernd mitgesungen hatte, folgte nun der Solo-Auftritt von Yoko Ono hier im Hintergrund zu hören, über den Klaus Fuhrmann in seinem Buch dies schrieb. An den hilflosen Gesichtern der Zuschauer konnte ich deutlich erkennen, dass sie sich von Johns Auftritt etwas anderes erwartet hatten. Ich bin mir im Nachhinein sicher, hätte John nicht so viele Pluspunkte bei den zuhörenden Gästen gehabt, dann hätte es Tomaten und sonstige faule Substanzen gehagelt. Dann kam dieser immer nur eine Akkord und was ich im Flugzeug noch als Bo Diddley-Sound angehört hatte, entpuppte sich immer mehr als alles lähmender Urschrei. Was jetzt fehlte, war Bo Diddley. Keiner konnte sie mehr stoppen. Eric und ich blickten uns an. Sein Blick sagte, ich glaub, mich tritt ein Pferd. Doch je länger wir ihrer Inbrunst ausgesetzt waren, desto größer wurde mein Verständnis für ihr Anliegen. Ab einer gewissen Stelle zog sie mich regelrecht in ihren Bann. Ich habe niemals zuvor einen Menschen kennengelernt, der mit einer solchen Wucht und Kraft Gefühle aus dem Bauch herausschleudern konnte wie sie. Sie wollte die Menschen dazu bringen, zu verstehen, zu begreifen. Let's hope for peace. Let's hope for peace. Und als ich so hinter ihr stand und dieses kleine Persönchen beobachtete, wie sie voller Verzweiflung ins Mikrofon rührte, da war ich plötzlich sehr ergriffen. Der Konzertmitschnitt wurde am 12. Dezember 1969 als Live-Album der Plastic Ono Band mit dem Titel Live Peace in Toronto veröffentlicht. Klaus Fuhrmann sollte auf allen weiteren Lennon-Alben außer Double Fantasy als Bassist mitwirken. Hat Klaus Fuhrmann eigentlich auch selbst Songs geschrieben? Dazu ein weiteres Zitat aus seinem Buch. Viele haben mich gefragt, warum ich eigentlich nie selbst Lieder oder Texte geschrieben habe. Ja, das ist schon merkwürdig. Jeder, der auch nur einen Furz aus irgendeinem Instrument heraushören konnte, griff sich einen Fetzen Papier oder ein Tonbandgerät, um diesen historischen Moment festzuhalten, besser noch, ihn in irgendeinem Studio aufzunehmen, damit es wenigstens als B-Seite der Öffentlichkeit präsentiert werden würde. Ich dagegen dachte immer, warum sollte ich meinen Senf vertonen, wenn ich mit so großartigen Songwritern wie John Lennon, Randy Newman, Bob Dylan oder eben auch George Harrison zu tun hatte? War es falsche Bescheidenheit oder war es mein oftmals übertriebener Perfektionismus? Ich weiß es nicht. Heute denke ich jedenfalls, dass es ein Fehler war. Wie oft hätte ich die Möglichkeit gehabt, bei meinen Musikerkollegen und Freunden mit einer eigenen Komposition einen Beitrag zu leisten? Einmal nur wagte ich es. Und wie so oft war der liebe George die Antriebsfeder. Zitat Ende. Gemeint ist natürlich George Harrison, mit dem ihn die wahrscheinlich engste Freundschaft von allen Beatles verband. George war es, der Klaus Fuhrmann heimlich belauschte, als der unter dem Kopfhörer saß und seinen ersten eigenen Song vor sich hinspielte. George war vor diesem Song, So Far, total überzeugt und überredete Klaus, diesen seinen Song der Sängerin Doris Troy für eine Plattenaufnahme zu überlassen. George Harrison handelte da offenbar nicht ganz uneigennützig, denn er war der Produzent des Albums von Doris Troy, einer damals Ende der 60er Jahre angesagten, aus USA stammenden Soul-Sängerin, und er suchte noch neues Songmaterial für diese LP-Produktion. Der Fuhrmann-Song So Far wurde erfolgreich aufgenommen, doch das Album mit der Überschrift Doris Troy, das 1970 veröffentlicht wurde, bekam zwar gute Kritiken, ging aber als kommerzieller Flop in die Geschichte der Firma Apple ein. Für sein Album Foreman and Friends – A Sideman's Journey von 2009 hat Klaus Foreman seinen ersten und einzigen selbstgeschriebenen Song So Far nochmals neu aufgenommen mit der Sängerin Bonnie Bramlett. Zuvor aber noch ein kurzer Ausschnitt aus der ursprünglichen Aufnahme von Doris Troy, die hier schon im Hintergrund zu hören war. Bonnie Bramlett, die hier als Sängerin des Klaus Fuhrmann-Songs So Far zu hören war, kennt man vor allem aus ihrer Zeit mit ihrem damaligen Ehemann Delaney als US-amerikanisches Rockduo Delaney und Bonnie, dem sich Eric Clapton 1971 für eine Weile als Begleitgitarrist angeschlossen hatte. Dass Klaus Fuhrmann nur diesen einen Song So Far und nicht noch weitere geschrieben hat, das liegt wohl auch an seinem Hang zur Perfektion, aber vielleicht auch an einem Mangel an Selbstbewusstsein, wie er es selbst im Dokumentarfilm All You Need Is Klaus mal klar formulierte. Selbstbewusstsein hat man oder man hat es nicht. So eine Aussage mag man von einem derart erfolgreichen Musiker und Grafiker wie Klaus Fuhrmann erstmal gar nicht glauben und erwarten. Auf eine andere Eigenart von Klaus Fuhrmann, die kaum jemand kennt, wies der Musikkritiker Frank Junghähnel in seinem Artikel für die Berliner Zeitung zum 80. Geburtstag von Fuhrmann hin. In seinem Elternhaus war er, Zitat, umgeben von klassischer Musik, spielte als Kind Chopin auf dem Flügel, zeichnete gern und hörte zu Hause Jazz. Nur in der Schule war er schlecht. So schlecht, dass er sie ohne Abschluss verlassen musste. Was nicht an mangelnder Intelligenz oder Faulheit lag. Klaus Fuhrmann ist Legastheniker. Er leidet unter einer genetisch bedingten Lese- und Schreibstörung, für die man in der Nachkriegszeit kein Mittel fand. Noch heute muss er jedes Wort laut lesen, um es zu verstehen. Er selbst führt dieses Defizit darauf zurück, dass seine beiden Gehirnhälften nicht verbunden seien. So habe es ihm mal ein Spezialist erklärt. Die Idee mit den getrennten Gehirnhälften ist umso faszinierender, wenn man sieht, dass Klaus Fuhrmann als Grafiker mit der linken Hand arbeitet, den Bass indes als Rechtshänder bedient. Zu seinem Verdruss sei es ihm nie gelungen, beide Sphären zu verbinden, wie er einmal sagte. Entweder Zeichenstift oder Instrument, entweder Grafik oder Rock'n'Roll. In beiden Disziplinen schuf er Meisterwerke, in beiden gewann er einen Grammy. Aber immer blieb da die Angst, in beidem auch nur halb gut zu sein. Der Zweifel begleitete ihn sein Leben lang. Wegen seiner Leseschwäche kann Klaus Fuhrmann nicht nach Noten spielen. Für den Songwriter Randy Newman ist er gerade deshalb einer der besten Bassisten der Welt, weil er alles intuitiv erfasst habe. Klaus spielte nie irgendwelche Noten, er spielte Musik, sagte Randy Newman. Zitat Ende. Klaus Fuhrmann spielte den Bass bei den Aufnahmen zum Randy Newman-Album Little Criminals von 1977. Den bekanntesten, weil am provozierendsten empfundenen Song des Albums Short People hat Klaus Fuhrmann für sein Soloalbum A Sideman's Journey nochmals selbst neu aufgenommen. Als Mitmusiker hatte er sich eine wahre Musiker-Elite ins Studio eingeladen, am Schlagzeug Jim Keltner, Keyboards Van Dyke Parks, Gitarren Grant Geisman und Joe Walsh und als Sänger den Musiker-Genius Don Preston, den man unter anderem von seiner Zusammenarbeit mit Frank Zappa kennt. Am Bass natürlich Klaus Fuhrmann. Zuvor aber noch kurz angespielt die Originalaufnahme von Randy Newman mit Klaus Fuhrmann auch am Bass. Das Verhältnis von Klaus Fuhrmann zu Randy Newman war ein freundliches, aber professionelles. Man schätzte sich gegenseitig, aber man traf sich vorwiegend auf einer Arbeitsebene. So verhielt es sich auch mit den meisten anderen Stars, für die Fuhrmann den Bass spielte. Doch sein Verhältnis zu George Harrison war anders. Mit ihm verband ihn eine tiefe Freundschaft. Da war eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen ihm und mir, schreibt Klaus Fuhrmann in seinem Buch. Im Schlusskapitel findet sich dann noch diese besondere Passage. Zitat: Als ich George im Frühjahr 2001 auf seinem englischen Anwesen besuchte, war er bereits von seiner Krankheit gezeichnet. Trotzdem musste er mir unbedingt die Veränderungen im Park zeigen. Da er nicht mehr so gut zu Fuß war, benutzten wir einen kleinen Golfwagen. Wir kutschierten gemächlich über die verschlungenen Wege und ich lauschte mit großem Interesse seinem leidenschaftlichen Vortrag über kanadische Goldruten, einheimische Rhododendronbüsche oder über das kleine Bambuswäldchen, das den Besucher für Momente in einen japanischen Zen-Garten entführte. Es war wie eine botanische Führung. Nach einer Weile kamen wir zu einer Stelle, an der verschiedenste Gräser wuchsen, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. George stoppte den Wagen und schaute lange auf das sich weich im Wind wiegende Gras. Nach einer Weile drehte er sich zu mir um. Weißt du, dass es viele, viele Jahre gedauert hat, bis ich begriff, dass diese weichen Gräser für mich eine besondere Bedeutung haben. Irgendwie fühle ich mich ihnen verwandt. Wenn ich also nicht mehr bin, dann musst du dich nur in ein wogendes Grasmeer stellen, dann bin ich ganz nah bei dir. Ich muss ihn etwas ratlos angesehen haben. Zum einen war mir neu, dass er eine besondere Beziehung zu Gräsern hatte. Zum anderen gefiel mir der Gedanke ganz und gar nicht, dass George vielleicht bald nicht mehr unter uns weilen würde. George schien meine Gedanken zu erraten und sagte, »Gras ist nicht nur Gras. Es gibt tausende von verschiedenen Arten. Weiche, harte, lange, kurze. Ich liebe diese großen Wiesen mit dem langen, weichen Gras, dieses Wogen, wenn der Wind durchfährt. Wie viel einfacher könnte unser Leben sein, wenn wir von diesen Beobachtungen lernen würden? Sich einfach dem Lebenswind hingeben und sich nicht immer dagegen sträuben. Verstehst du, was ich meine?« George lachte mich verschmitzt an. Ich verstand sehr wohl, was der weise, schwer atmende Philosoph George mir versuchte, mit auf den Weg zu geben. Zitat Ende. Klaus Voormann hat George Harrison auf vielen seiner Soloalben als Bassist begleitet, darunter All Things Must Pass von 1970, Concert for Bangladesh von 1971 oder Living in the Material World von 1973. Vom letztgenannten Album hat Klaus Voormann den Harrison-Song The Day the World Gets Round für sein Soloalbum neu aufgenommen. Als Sänger konnte er Yusuf Islam gewinnen, formerly known as Cat Stevens. Und damit geht der Kramladen vorne mit Volker Rebell zum 80. Geburtstag von Klaus Voormann zu Ende.
The day the world gets round, to understanding where it's gone. Losing so much ground, killing each other hand in hand. Such foolishness in man, I want no part of their plan. But if you're the destructive now I'm working from day to day, as I don't wanna be like you. I look for the pure of heart and the ones that have made the start, but Lord, there are just a few. Silence they pray, oh how they pray for the day the world gets round.